Herr Jesus, nehme du nun unsere Gedanken gefangen, auch unsere Herzen. Möge diese Stunde ganz in deiner Hand sein und wirke übe Bitten und Verstehen zur Verherrlichung deines Namens. Amen. Unseren Text für den heutigen Abend finden wir aufgezeichnet im Johannesevangelium, Johannes 8, vom 31. bis 36. Vers. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Samen, sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibt ewiglich. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Soweit. Heute ist der letzte Abend hier in Heilbronn. Wie wird es sein, wenn es nun wirklich der letzte Abend in unserem Leben ist? Den Tag sollte keine vergessen. Die Bibel sagt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Auf dass wir klug werden. Nun zu unserem Text. Der erste Punkt, den ich berühren möchte in unserem Textwort: Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Ist doch seltsam, solch ein Wort zu reden und zu richten an die, die an ihn glauben. Ein Gläubiger kann doch nicht gebunden sein. Gibt es so etwas? Ganz gewiss nicht. Hat der Herr Jesus sich dann geirrt? Es sprach nicht zu den ungläubigen Juden. Es sprach zu den Juden, die an ihn glaubten. Und sagt: Wenn ihr meine Rede hält, meine Worte, dann seid ihr meine wahren Jünger. Und dann fährt er fort und sagt: Die Wahrheit wird euch frei machen. Wie reagierten die Gläubigen darauf, auf diese Rede? Sie sagten: Nein, wir sind Abrahams Samen. Wir sind noch nie Menschenknechte gewesen. Wie sagst du denn, die Wahrheit wird uns frei machen? Ja, nun stoßen sie gegeneinander. Wieso? Stimmt es denn nicht, hat der Herr Jesus sich geirrt, dass er die als diese als gläubig angeredet hat und gläubig geschätzt hat? Nein, ganz gewiss nicht. Aber können Gläubige denn ihren Herrn so antworten? Ja, das können Sie, wenn Sie jung im Glauben sind und noch Kinder im Glauben sind. Paulus sagt, als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, hatte kindische Anschläge. Als ich aber Mann war, legte ich ab, was kindisch war. Man kann sehr oft staunen, wenn man sieht, wie kindisch und welche kindische Anschläge manche Gläubigen haben. Und wozu Gläubige imstande sind. Man kann nicht einfach sagen, die sind nicht gläubig, ein Gläubiger kann das nicht tun. Nein, ein Gläubiger kann dazu imstande sein, wenn er die kindischen Anschläge noch hat. Er meint es ernst, ist wiedergeboren, aber er soll zum vollen Mannesalter gereichen, dass er das ablegt, was kindisch ist. Zum Beispiel, ein berühmter Evangelist in Südafrika. In Südafrika geht vieles, ist vieles im Gange. Da sind auch 10 Männer, die in der englischen Sprache The Big Ten genannt werden. Aber in diesen Tagen sind es 12 geworden und werden von manchen Männern die Apostel genannt, die 12 Apostel. Also, es gab 10 große Männer bei uns in Südafrika. Jetzt sind noch 2 dazugekommen und nun sind es 12. Ich werde es nicht wagen zu sagen, dass diese nicht gläubig sind und keine Kinder Gottes sind. Aber ich kann Ihnen eines sagen, das eine gesagt hat vor unserer Abfahrt, vor 10.000 Menschen, sagte er, gibt es Engel, die mit Krücken gehen? Ganz gewiss nicht. Also, es ist Gottes Wille, dass sein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Also soll kein Gotteskind mit Krücken gehen. Sehen Sie, das sind kindische Anschläge. Damit sage ich nicht, dass er nicht gläubig ist. Ich hoffe, dass er das ist. Trotzdem, das Wort Gottes uns sagt, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen und auch die großen Taten tun und so überzeugt sind, dass sie im Dienst des Herrn sind, dass sie den Herrn widerreden und sagen, wie kannst du bloß sagen, dass wir nicht deine Jünger sind? Wir haben doch dies getan und das getan. Hier ist der Beweis. Aber er wird den Kopf schütteln und sagen, ich kenne euch nicht. Das ist das Ausschlaggebende. Am Ende, nicht ob wir ihn kennen, aber ob er uns kennt und anerkennt. Es gibt so vieles, was Gläubige schaffen können und meinen können, in allem Ernst. Es geben sogar Gläubige in dieser Zeit, die meinen in allem einen Dämon zu sehen. Wenn der eine hustet oder Zahnschmerzen hat, dann ist der schon gleich besessen. Gibt so vielerlei. Darf ich das anrühren? Wenn das nicht in Europa ist, kann es auch noch nach Europa kommen. Darum sagen wir immer wieder, wenn es von den Gaben die Rede ist, Gaben des Heiligen Geistes, betet um zweierlei. Die Gabe der Weisheit und die Gabe der Unterscheidung. Sonst fällt der Teufel dazwischen und da hinein. Und man soll unterscheiden. Das ist eine Gabe Gottes, die Gott schenkt und die auch in unserer Zeit wirksam sein muss. Wenn ein Mensch sagt, der Heilige Geist hat sein Büro geschlossen, es gibt keine Gaben mehr, dann müssen wir aufhören, um das Evangelium zu verkündigen. Denn das ist auch eine Gabe. Und was wird aus dem Werke Gottes auf Erden, wenn es keine Unterscheidung gibt? Welch ein Durcheinander gebe es dann. Nun gibt es schon genug. Einige sagen, und ich sage, das sind kindische Anschläge, sehen in allem eine Besessenheit. Und einige gehen so weit, dass sie den Menschen sagen, wie viele Geister in ihm sind. Und dass sie ihm sagen, wie viele ausgefahren sind. Das ist, gehört mit zu dem Überspannten. Wir sollen vorsichtig sein. Einige gehen nicht nur bei der Heimsuchung der Sünden der Väter bis ins dritte und vierte Glied, sondern bis ins fünfte und sechste Glied. Wir sollen nüchtern sein. Wenn der Mensch besessen ist, dann weiß er das und ist sich des bewusst, mehr als irgendein anderer. Der Herr Jesus ist nicht herumgegangen und hat gesagt, du bist besessen, du bist nicht besessen, du hast so viel Geister. Nein, das hat Jesus nicht gemacht. Auch in der Seelsorge hat er das nicht gemacht. Manche sagen, ja, so und so hat sich angemeldet, der kommt. Nun weiß ich ja nicht, worum er kommt, warum er kommen wird. Und dann wird ernstlich gebetet, Herr, schenke mir die Weisheit, dass wenn er kommt, dass ich weiß, wofür er kommt, worum er kommt. Zeig mir, Herr, was seine Not ist. Und so quält der Mensch sich ab und ist auf einer Yacht und sucht danach, was diesem Menschen wohl fehlt, der zu ihm kommen will. Der Herr Jesus hat das nicht so gemacht. Wenn Menschen zu ihm kamen, wenn er auch wusste, was sie wollten, dann fragte er den Menschen, was willst du, dass ich dir tun soll? Und wenn der Mensch ihm sagte, was es ist, die Augen, dann sagt, fügte er nicht hinzu, ist auch noch dein großer Zeh oder deinen Daumen. Das ist Gottes Art. Wenn er auch den Adam sah, als er sich versteckte, sagte Adam, wo bist du? Der Herr Jesus und der liebe Gott machen es nicht so schwierig, wie einige Prediger das tun. Warten Sie doch, bis der Mensch kommt und fragen Sie, wofür er gekommen ist. Die Gabe der Weisheit und oder der Erkenntnis funktioniert nicht immer in solchem Maße. Zwar bei dem Petrus, der hat erkannt, dass Anania und Sapphira gelogen hatten durch die Gabe der Erkenntnis. Aber das heißt nicht, dass wir erkennen sollen, was jeder Hans und Franz will. Der Herr Jesus hat das nicht so gemacht. Der fragte schlicht und einfach den Menschen, was willst du? Es gibt viele Menschen in großer Not, auch hier in Europa. Und darum rühre ich dieses an, denn das Herz zerbricht, wenn man die Menschen sieht in ihrer Not, wie sie hin und her geworfen werden und manche wie irrende Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und wenn sie Hirten haben, dann bekommen sie noch die verkehrte Anweisung. Wie viele Menschen schon gekommen sind zu mir, sogar auf dieser Reise, und sagten mir, Elo, sag mir, wie viele Dämonen stecken wohl hier in mir? Bin ich besessen oder bin ich nicht? Ich dachte, kommen Sie bloß dazu. Ja, es wird gesagt, dass da Dämonen in mir sind. Ich dachte, wenn da sind, dann braucht kein anderer Ihnen das sagen, denn wissen Sie das. Ja, was soll ich denn tun nun in diesem Fall? Da gibt es viele auch in der Seelsorge, die um Rat fragen. Und manche Seelsorge, die so gerne Ratgeber sind. Der Herr Jesus soll der Erste sein. Wir sollen den Menschen auf den Herrn werfen. Heute sind so viele Menschen abhängig von dem, was andere sagen. Und haben kein persönliches Verhältnis mit dem Herrn. Darf ich mal etwas ganz Dummes sagen? Was für ein Verhältnis wäre das, wenn ein Mensch zu mir käme und sagt, muss ich jetzt zur Toilette oder nicht? Und es wird ihm vorgeschrieben, ja, vorgeschrieben, nein, noch nicht, aber jetzt fühle ich, dass du das musst. Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind. und benahm mich wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Es wird aber Zeit, dass wir dieses Kindische ablegen. Wir sollen kindlich sein, aber nicht kindisch. Das soll aufhören. Mit dem fördern wir das Reich Gottes nicht, können aber Menschen irreführen. Und wenn mit Menschen gebeten worden ist, dass sie sagen, bin ich nun frei oder nicht, das wirst du spüren. Das wirst du erfahren, ob du frei bist oder nicht. Das braucht dir nicht gesagt werden von dem Prediger. Natürlich gibt es auch gesalbte Prediger, die den Menschen weissagen können, aber ich wiederhole, auf rechte Art und Weise. Nun, wie komme ich darauf? Ja, durch die praktische Seelsorge, die wir schon in diesen Tagen hier erlebt haben, in Europa. Aber jetzt zurück zu dem Text. Diese sagen ihrem Herrn, an den sie glauben, wie kannst du solches sagen? Sie antworten sehr töricht. Wir sind noch nie Menschensklaven oder Menschendiener gewesen. Wir sind Abrahams Samen. Wie können sie bloß so etwas sagen? Sie waren ja und wurden regiert von den Römern. Sie waren tatsächlich Menschensklaven, Menschendiener, wurden regiert von den Römern, gegriffen von den Römern, in römischer Gewalt. Aber sie meinten, sie wären Abrahams Samen und waren frei. Aber als Volk hatten sie keine Freiheit. Jesus aber sagte, ihr werdet die Wahrheit wissen, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Botschaft Jesu Christi ist eine befreiende Botschaft. Die bringt uns Freiheit. Das ist der Kernpunkt dieser Botschaft. Wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr recht frei. In der Welt wird heute viel von der Freiheit geredet. Aber manche Christen, die verstehen so viel von der Freiheit wie diese Juden, die an ihn glaubten. Und dann gibt es auch Ungläubige, die was ganz anderes verstehen unter dieser Freiheit. In der Politik heute, in Afrika, wird dafür gekämpft. Afrika soll frei sein. Sie sind Gebundene. Wissen Sie, dass die Afrikaner nicht verstehen, was der Westen sagt und was die Europäer sagen? Soll ich Ihnen sagen, was der Schwarze meint und versteht unter Freiheit? Freiheit. Vor einigen Tagen war das Thema in einer politischen Versammlung. Da sagte der Redner, wir werden bald frei sein mit der Hilfe des Westen. Werden wir unsere Freiheit bekommen, dann können wir wieder so viele Frauen haben, wie wir wollen. Unsere Zauberer werden frei sein und dieselben Rechte haben wie der medizinische Arzt in den Spitälen. Das ist Freiheit. Wir können unsere Toten wieder anbeten, wie wir das wünschen. Frei vom Christentum. Sehen Sie in Afrika, fahren Sie schon dort. Fahren Sie nach Zaire und schauen sich an. Sie können von einem Land Staat in Afrika zum anderen gehen und verstehen und sich selbst anschauen, was der Afrikaner versteht unter Freiheit. Da werden Sie das schon verstehen. Genauso wie die Juden sich hier geirrt haben. Ja, wir sind keine Menschendiener. Wir sind doch frei, wir sind Afrikas Samen. Was meinen Sie damit? Sind Sie frei? Wissen Sie von der Freiheit, von der Jesus redet? Jesus erklärt dann gleich und sagt, wer Sünde tut, ist der Sündeknecht. Jesus redete nicht von der römischen Obrigkeit, sondern er redete von wahrer Freiheit, Freiheit von der Sünde. Darum geht es um Jesus. Jesu Botschaft. Bei Jesus geht es um Freiheit von der Sünde. Das ist Evangelium. Wir haben von Vergebung geredet gestern Abend. Heute Abend um die wahre Freiheit. Freiheit von der Sünde. Freiheit von der Sünde Schuld. Freiheit von der Sünde Macht. Der Herr Jesus ist so weit gegangen und sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und nicht nur bloß ein Knecht, sondern ein Sklave der Sünde. Wie viele gibt es nicht, die das Sündigen nicht lassen können? Sie sind nicht Herr über die Sünde, sondern Sklaven. Die ganzen Bücher über die Erweckung, überwundene Starke, sind laute Zeugnisse der Botschaft Jesu. Freiheit von der Sünde. Wenn wir die Freiheit nicht kennen, die geistliche Freiheit, wird alles andere nicht nur zum Segen, sondern zum Unsegen. Da beginnt die Freiheit. Freiheit von der Sünde. Wir haben dort ein typisches Bild von dem Sklaven der Sünde und Knecht der Sünde in Römer 7. Da kann der Mann sich selbst nicht verstehen. Er sagt, ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, wie die Sache steht. Das, was ich nicht will, das tue ich. Was ich will, das tue ich nicht. Und steht vor diesem Rätsel und sagt, ich kann die ganze Lage nicht verstehen. Ich hasse dieses und doch tue ich es. Und dann kommt er zum Schluss und sagt, ich bin's nicht, es ist die Sünde, die in mir wohnt und in mir herrscht. Und ausruft und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von dem Leibe dieses Todes? Um ein Sklave und Knecht der Sünde zu sein, ist an einem Leib des Todes gebunden zu sein. Und nicht nur gebunden, hart gebunden. Ein Mann kam zu mir in ein Erweckungsgebiet hinein und sagte, Herr, da ist Hass in meinem Leben. Dieser Hass ist gegen meinen eigenen Sohn. Ein kleines Kind. Ich wage mich nicht mehr in das Zimmer hineinzugehen, wo dieser Sohn ist. Aus Furcht, dass ich ihn umbringen werde. Dieser Hass ist so gewachsen, dass ich das Messer nehmen will und ihn umbringen. Er sagt, ich hasse dieses. Ich habe nur einen Sohn. Ich kann dieses nicht verstehen. Wie kommt es, dass ich das tun will, was ich hasse und dazu gedrängt werde? Vor einiger Zeit bei uns in Afrika war da ein Mann, der mit der Axt 9 Menschen kaltblütig ermordet und zerhackt hat, nachdem er diese Personen vergewaltigt hat. Endlich wurde er gefangen, erschien vor dem Richter. Der Richter sagt, wie kannst du bloß dieses solches tun? Er sagt, ich kann selbst nicht verstehen. Er sagt, vielleicht glauben Sie mir nicht. Ich will es nicht. Ich weiß, das bringt mir den Tod. Aber ich werde von einer Macht getrieben. Da ist etwas Böses in mir. Und wenn ich von dieser Macht gepackt werde, dann nehme ich die Axt und gehe auf Jagd. Und das erste junge Mädchen oder Frau bringe ich um. auf grauenhaftvollste Art und Weise. Ich bin ein Gebundener. Gebunden an einem Leib des Todes. Da hilft sich kein Entschließen, kein Versprechen. Der Mensch ist gebunden. Und so sieht es auch im Leben aus mit einem, der sündigt. Ein anderer wurde zur Missionsstation gebracht. Ein Säufer, Alkoholiker. 18 Monate lang war er in einem Delirium, war er besoffen, ohne Unterbrechung. Die Ärzte sagen, wir können es nicht fassen, dass der noch lebt. Da müssen übernatürliche Kräfte am Wirken sein. Und wissen Sie, wie der Vater und die Brüder diesen Mann gebracht haben? Die haben ihm noch mehr Alkohol gegeben. Bis er keine Kontrolle mehr hatte über sich selbst und dann ins Auto gesteckt und unterwegs noch eine Flasche nach der anderen Branntwein gegeben. Zur Missionsstation, sonst wäre er nicht gekommen. Hunderte Kilometer gefahren. Und als sie dort ankamen, sagten sie, wir haben unseren Sohn gebracht. Könnte der hier bleiben? Er ist Alkoholiker. Und die Menschen, die dort fahren, wussten nicht, worum es ging. Und wir fuhren gleich wieder fort und da blieben wir mit diesem Alkoholiker zurück. Nun könnten Sie sich denken, nun plötzlich hatten wir ja kein Alkohol auf der Missionsstation. Plötzlich diese Unterbrechung. Er war in solch einem Delirium, dass drei starke Männer Tag und Nacht ihn zähmen mussten. Er war von Sinnen. Hat seinen Verstand dabei verloren. Tagelang, ein Tag nach dem anderen, Tag und Nacht mussten wir diesen Menschen halten und das alles dran setzen, ihn zu bändigen. Bis schließlich der Verstand wieder begann zu funktionieren. Wenn wir solche Fälle haben oder Menschen, die geistig gestört sind, beten wir, dass der Herr den Verstand anrührt. Und wenn der Herr den Verstand angerührt hat, dann bringen wir ihm die Botschaft des befreienden Herrn. Willst du frei werden? Der Herr befreit uns nicht gegen unseren Willen. Selbst der 38-jährige Kranke, den hat der Herr Jesus gesagt, willst du frei werden? Es gibt ja auch Prediger, die herumgehen und jeden Kranken die Hände auflegen, ohne dass er darum gebeten hat. Und für jeden beten. Der Herr Jesus hat das nicht so gemacht. Er hat den Nächsten geirrt. Und dann hat er den gefragt, willst du gesund werden? Es gibt ja auch einige Kranke, die nicht gesund werden wollen. Solche Fälle gibt es auch. Das ist sehr praktisch für den Menschen und egoistisch, um nicht wohl zu sein. Der Herr Jesus fragt ihn aber, willst du gesund werden? Er befreit und rettet uns nicht gegen unseren eigenen Willen. Wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen Ja dazu sagen. Sonst tut er es nicht. Er klopft ja sogar an die Tür. Wer seine Stimme hört und ihm öffnet, geht er hinein. Er zwingt sich nicht hinein. Das müssen Sie entscheiden, ob Sie mit Jesus oder ohne ihn leben wollen. Und dann sagte dieser Mann uns, wie es begonnen hat. Und erzählte uns von seinem großen, unwiderstehbaren Durst. Und sagte, ich kann dieses nicht widerstehen. In solchem Maße, wie ein anderer Säufer, der nicht an ein Wirtshaus, an eine Bar vorbeigehen konnte. Schließlich hat er seinen Hut mitgenommen. Und wenn er an eine Tür kam, dann warf er seinen Hut nach vorn und lief dem Hut nach. Sonst trugen seine Beine, führten seine Füße ihn ins Wirtshaus hinein. Er konnte nicht anders. Er war ein Gebundener. Wissen Sie, worum ich rede? Vielleicht sind Sie selbst gebunden an Ihre Fleischeslust. Vielleicht kennen Sie. Sind Sie ein Raucher? Wissen Sie, was gebunden ist an der Zigarette? Paulus sagt, ich vermache alles, aber ich lasse mich von nichts gefangen nehmen. Dass der Mensch sagt, ich weiß, dies ist mein Ende. Ich weiß, dies ist mir zum Unsegen. Aber ich kann es nicht lassen. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wenn Sie Zeit haben heute Abend, lesen Sie mal Römer 7. Vielleicht ist das ein Bild von Ihrem eigenen Leben. Und das ist kein Leben zur Ehre des Herrn Jesus Christi. Hören Sie nicht dort auf. Ihr Leben soll hineinfließen in Römer 8. Ich elende Mensch, wer kann mich befreien von dem Leib dieses Todes? Dann sagt der Apostel, ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn, der mich frei gemacht hat von dem Leib dieses Todes. Jedes Gotteskind, jeder Gläubige sollte solch ein Zeugnis haben. Ich danke Gott durch Jesum Christum. Der Herr hat hier einige erschütternde Worte ausgesprochen. Erschütternde Worte. Er sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und der Knecht bleibt nicht im Hause ewiglich, sondern der Sohn. Ein erschütterndes Wort. Wer von diesem Wort getroffen wird, kann sich nicht wieder zufrieden begeben mit der Knechtschaft der Sünde, wo man die Sünde dient. Das ist eine gefährliche Sache. Hätte der Herr Jesus diese Worte nicht geredet, wagte ich das nicht zu wiederholen. Ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt aber nicht im Hause ewiglich. Der Sohn bleibt. Und wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr recht frei. Recht frei von der Sünde. Darum geht es. Lieben Freunde, es geht mir als um Heilung des Leibes. Dass wenn man Zahnschmerzen hat oder Kopfschmerzen, dass das schlimm ist. Nein! Tausendmal lieber ein Kranker am Leibe, aber ein Freier von der Sünde. Die Freiheit, die Jesus uns bringt, von der Sünde, Schuld und Macht. Denn es ist ja auch durch die Sünde, dass der Teufel ein Anrecht hat an einem, sogar einen Gläubigen. Könnte ich Ihnen vieles sagen, was der Teufel schon angefangen hat mit Gläubigen. Durch unbereinigte Sünde. Der Teufel sollte keinen Halt haben an einem Gotteskind. Aber es gelingt ihm dadurch, dass das Gotteskind unbereinigte Sünde duldet im eigenen Leben. Darum ist es von größter Wichtigkeit, dass wir die befreiende Kraft Jesu Christi erleben. Nicht nur vom Hörensagen, sondern in unserem eigenen Leben. In Afrika war ein Missionar, der war unverheiratet. Ich war auch lange unverheiratet. Circa 37 oder 38 Jahre, ich weiß nicht mal wie viel. Ich weiß, was es bedeutet, ein unverheirateter Missionar zu sein, wenn man für sich selber kocht und so weiter. Nun, dieser Missionar in Afrika war in den Bergen, verkündigte das Evangelium und musste für sich selbst kochen. Schließlich sagte Mann, ich bin doch keine Frau, ich bin doch nicht gekommen zum Kochen. Von morgens bis abends kochen, Geschirr waschen und dann wieder kochen und so weiter. Ich suche mich einen Koch. Und dann fand er einen ganz, ganz alten, knurrigen, pechschwarzen Mann. Ich weiß nicht, wie ihn zu beschreiben. Der hatte nicht nur Falten im Gesicht, sondern auch in seiner Seele und in seinem Herzen. Ein alter Knurrige. Und der kochte dann für ihn. Der hätte auch im Garten arbeiten können, aber das Kochen wurde ihm schon zu viel für einen Missionar, der selten zu Hause war. Und hatte auch kein großes Haus, ein ganz kleines Häuschen. Und er sagte dem, kannst du nicht für mich Gemüse pflanzen? Nein, das fällt mir nicht ein. Das unter meiner Würde. Ich kann doch nicht im Garten arbeiten. Die Zulus tun das übrigens auch nicht. Das ist für die Frau. Der Mann ist Mann. Der sitzt unter dem Baum und trinkt das Bier. Das geziemt den Männern. Nicht zu pflügen und zu pflanzen wie eine Frau. Ja, dann suchte er nach einem Jungen, der ihm im Garten das Gemüse pflanzen sollte. Und bekam dann auch einen schönen Knaben und meinte, der sieht sehr intelligent aus und hatte ein frohes, freies Wesen und sagte, du arbeitest für mich im Garten. Aber dieser Junge, sein Herz war nicht im Garten, sondern im Wald bei den Vögeln. Der hatte seine Steinschleude und dann ging er immer gern auf Yacht. Und wenn der Missionar kam, hatte er nicht gearbeitet. Und musste ihn suchen und rufen, dann kam er wieder zurück. Ja, wo warst du? Ja, ich war auf Yacht. Er sagt, du, das geht nicht. Wenn du arbeitest, musst du treu sein in der Arbeit und das tun, was ich dir sage. Aber der Zank und Streit vom ersten Tage ab. Der alte Knurrige war immer so launig, der konnte den Jungen nicht ertragen und der Junge konnte den Alten nicht ertragen. Die konnten nicht zusammen fertig werden. Das gab unaufhörlich Zank und Streit. Schließlich sagte der Missionar, so, ich teile nun die Arbeit ein. Du Junge, arbeitest nur im Garten, nicht im Haus, tust nichts. Dies ist deine Arbeit. Du alter Mann, dies ist deine Arbeit. Und sagte, so, nun muss ich auf eine Reise gehen, 2 Wochen lang. Nach 2 Wochen komme ich wieder zurück. Aber Junge, vergiss deine Arbeit nicht. Ich weiß, du liebst deine Steinschleude und gehst gerne jagen auf Yacht. Das lass sein und pflanze das Kraut und seh gut nach, bewässer den Garten. Und dann ging der Missionar fort. Der war nicht einen Tag weg. Da hatte der Junge seine Steinschleuder wieder. Das war, als kitzelte oder stach ihn das ins Fleisch. Wenn die in der Tasche war, konnte er nicht da lassen, um dahin zu greifen. Da nahm er gleich seine Schleuder und dieser Missionar hatte einige Enten und die gingen in einer langen Schlange, die erste voraus, dann die zweite, dritte, und er nahm seine Steinschleuder, zielte gleich und traf die erste am Kopf. Die drehte dann ein, zwei, dreimal herum, fiel tot nieder. Er ging dann hin, nahm die Ente, ging in den Wald und warf sie so weit weg, wie er es konnte. So, da merkte der Missionar ja nichts von. Den Abend ging er nach Haus. Der alte Knurrige, der saß auf seiner Bank und sagte dem Jungen, du, nehme den Eimer und hole Wasser vom Bach. Das sagte, hast du denn nicht gehört, was der Missionar gesagt hat? Das ist deine Arbeit. Der hat uns unsere Arbeit eingeteilt. Das ist nicht meine Arbeit, ich arbeite im Garten. Da sagte, du, ich habe dich gesehen. Denk an die Ente. Das sage ich dem Missionar. Das ist ja was, das der mich gesehen hat. Gut, stand er widerwillig auf, nahm den Eimer, holte das Wasser, stellte den Eimer Wasser neben den Ofen. So, nun nimm den Lappen und reinige den Ofen. Nein, ganz gewiss, das tue ich nicht. Das ist nicht meine Arbeit, das ist deine Arbeit. Denk an die Ente. Oh. Dann ging er, nahm den Lappen Und so wurde er zum Knecht und Sklaven im Haus. Seine wahre Geschichte. Tag ein, Tag aus, nun arbeitete er für beide. Der Alte tat nichts mehr. Er musste den Boden putzen, das Geschirr waschen, kochen, im Garten arbeiten, wurde nur hin und her getrieben. Oft weinte er, die Tränen liefen herab. Und dann kommandierte der Alte, Launige und Knurrige, ihn und sagte, nun tu du das und tu du das. Er sagte, ich kann nicht, das ist nicht meine Arbeit. Das ist nicht recht von dir. Gut, dann sag ich's dem Missionar. Denk an die Ente. Diese Ente hat ihn in die Knechtschaft hineingeführt. Der Alte hat ihn nun buchstäblich geritten. Dann kam die Zeit näher. Tag von Tag zu Tag wurde damit gedroht, hatte keinen Frieden, keine Freude. Er war ein Sklave des Alten. Bis der Tag anbrach, er fürchtete sich nun vor diesem Missionar, dass er zurückkam. Und als er zurückkam, fasste er den Entschluss und sagte, ich gehe gleich zu ihm. Und vor dem er mich fragt, wie es geht, sage ich ihm die Wahrheit. Als er den Missionaren von Weitem sah, lief er ihm entgegen. Und er sagt, sei mir gnädig, ich habe gesündigt. Ja, was ist denn geschehen? Du hast mir gesagt, ich soll die Schleude nicht nehmen. Ist deine Schleude? Ich soll treu sein, ich bin nicht treu gewesen. Ich habe eine Ente getötet und sie in den Wald geworfen. Vergib mir bitte. Der Missionar nahm ihn in seine Arme, herzte ihn und sagte, du bist ein guter Mann. Ich danke dir, dass du so aufrecht bist und dass du mir das gesagt hast. Ich vergebe dir gern. Deine Schuld ist hinweggetan. Du kannst weiterarbeiten. Da hat er Frieden. Freudestrahlen ging in den Garten, arbeitete wie nie zuvor. Der Boden sah ganz anders aus. Das Grüne war grüner als je zuvor. Als ob in einer anderen Welt war, aus dem Gefängnis heraus, in einer wunderbaren Freiheit. Am Abend kam er zurück, ging in die Küche hinein, setzte sich der Alte. Nehme den Eimer und hole das Wasser. Nein, das tue ich nicht. Denk an die Ente. Ich werde es ihm sagen. Das strahlte der Junge. Und sag gerne, gehe hin und sag es ihm. Ich habe es ihm schon gesagt. Ich habe schon Vergebung empfangen. Er war frei. Sehen Sie, was der Alte, die alte Schlange, der Diabolus, der Teufel mit uns machen kann, wenn wir nicht befreit sind, nicht zu Jesus gekommen sind mit unseren Sünden. Aber welch eine Freiheit, welch einen Frieden, welch eine Freude. Ich wurde auf eine Reise kritisiert, hier in Deutschland, darüber, dass ich einiges gesagt hatte, über dem Wirken Gottes in Südafrika im Leben einiger Menschen. Sie haben ja gehört von den Zeugnissen dieser Männer. Der zeugt hier, dass ein Mörder gewesen ist. Gott hat ihn aber vergeben, gewaschen. Der andere zeugt von der Gnade des Herrn. So können wir alle, das können einige nicht verstehen. Wie ist das möglich? Wie kannst du über die Sünde reden? Das könnte ich nicht. Aber weil mir Erbarmung widerfahren ist, weil der Herr es mir vergeben hat. Ich sage es zur Ehre Gottes, zu seiner Ehre. Sehen Sie? Das ist der Unterschied. Darum können wir froh zeugen von dem, was wir waren und was wir jetzt sind. Sogar von unseren Sünden. Und danken Gott. Sogar der Paulus zählt es auf. Wir können das auch aufzählen. Zur Ehre des Herrn. Er hat uns die Schuld vergeben. Verstehen Sie nun, warum wir frei Zeugnis ablegen können. Sogar von unseren Sünden. Wir schämten uns des. Wir bedeckten die Sünde. Wir verleuchteten sie und sagten, wir leuchteten sie. Nicht verleuchtet, Entschuldigung. Wir leuchteten unsere Schuld. Wir bedeckten unsere Schuld. Aber jetzt nicht mehr, sie ist vergeben. Und dem viel vergeben ist, der liebt viel. Freudestrahlend können wir Sieg haben. Über den Teufel, über die Sünde, über den Tod und über die Hölle. Das Evangelium Jesu Christi ist eine Botschaft der Freiheit. Freiheit von Sünde im eigenen Leben. Und wenn es auch dämonische Bindungen geben sollte, und sollte es auch eine Besessenheit sein. Jesus hat den Teufel entlarvt. Jesus hat die Gewaltigen ihre Waffen beraubt. Ein Triumphzug gemacht und diese Mächte hinter sich geschleppt. Jesus hat den Sieg errungen, erworben am Kreuz auf Golgatha. Und nun kann jeder Gläubige ein Siegreicher sein. Und wenn man auch alles aufzählt, sagt Paulus, in diesem allem überwinden wir weit. Die Christenheit ist ein freies Volk. Gott ist Geist und wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Freiheit nicht, um Amen Halleluja zu rufen, sondern Freiheit von der Sünde als erstes. Das Amen kann danach kommen. Aber wenn es noch Sünde gibt und Gebundenheit, ist das Amen und Halleluja nicht an Ort und Stelle. So nun, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr recht frei. Darf ich zum Schluss Sie persönlich anreden? Dies gilt nun nicht denen, der vor Ihnen sitzt oder hinten oder links oder rechts. Haben Sie diese befreiende Kraft Jesu schon erlebt? Sind Sie recht frei, trotzdem Sie hart gebunden waren, aber jetzt recht frei? Die Wahrheit Jesu Christi hat Sie frei gemacht. Möge Gott schenken, wo es noch Bindung gibt, wo die Sünde noch herrscht, dass der heutige Abend dazu dient, durch die Botschaft und Wahrheit Jesu Christi, dass Sie recht frei sind. Dass Ihr Leben von nichts anderem beherrscht wird. Dass es keine schmutzige, faule Hand gibt über Ihr Leben, außer die Hand Jesu Christi. Der Knecht bleibt nicht im Hause ewiglich. Aber wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr nicht mehr Knechte, sondern recht frei. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir fallen zu deinen Füßen und beten dich an. Und danken dir, dass du gekommen bist, um uns die Wahrheit zu bringen. Die Wahrheit ist die, dass wer die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Und der Knecht bleibt nicht im Hause ewiglich. So aber der Sohn euch frei macht, seid ihr recht frei. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns die Schuld der Sünde vergibst und uns befreist von der Sünde Macht. Wir danken dir dafür. Amen.